Berlin ist der Ort, an dem man in der alten Nationalgalerie Friedrich permanent sehen kann. Und wir haben zwei Herzkammern des Hauses, das ist der französische Impressionismus und die deutsche Romantik. Und Friedrich ist untrennbar mit der Geschichte der alten Nationalgalerie verbunden.
In Berlin wurde Friedrich entdeckt zu Lebzeiten und wiederentdeckt zu Beginn des 20. Jahrhunderts.
Für Berlin, weil das bedeutendste Bildpaar von Friedrich 2013 bis 2016 hier auch restauriert und erforscht wurde.
Willkommen in Berlin. Willkommen bei Berlin Unboxed, dem Visit Berlin Podcast mit neuen Perspektiven auf die Stadt. Caspar David Friedrich, der weltberühmte und bedeutendste Maler der deutschen Romantik, feiert dieses Jahr seinen 250. Geburtstag. Berlin feiert das Jubiläum mit einer großen Ausstellung in der Alten Nationalgalerie. Am 19. April eröffnet die Ausstellung mit dem Titel Caspar David Friedrich – Unendliche Landschaften. Wir sind gespannt auf dieses Jahreshighlight und wissen es besonders zu schätzen, dass wir heute drei Gäste aus der Alten Nationalgalerie bei uns begrüßen dürfen, die nicht nur Caspar David Friedrich Expertinnen und Experten sind und den Maler und sein Werk genauestens kennen, sie waren und sind auch intensiv wie niemand sonst an der Ausstellung in Berlin schöpferisch beteiligt. Wir sind heute vor Ort in der Alten Nationalgalerie auf der Museumsinsel und freuen uns auf das Gespräch mit Herrn Dr. Gleis, dem Direktor der Alten Nationalgalerie, mit Frau Dr. Verwiebe, der Kuratorin der Ausstellung und mit Frau Dr. Mösel, der Restauratorin der bekanntesten Gemälde von Caspar David Friedrich. Im Gespräch mit unseren Gästen ist heute Dagmar von Schönfeld, Kunsthistorikerin und Redakteurin bei Visit Berlin.
Auch von mir ein ganz herzliches Willkommen. Es ist spannend, dass wir uns heute mit Ihnen in dieser besonderen Runde unterhalten können, denn Sie arbeiten auf verschiedenen beruflichen Feldern, quasi vor Ort in der Alten Nationalgalerie und schauen aus unterschiedlichen Perspektiven auf den Künstler und sein Werk. Herr Dr. Gleis, Sie sind seit 2017 Direktor der Alten Nationalgalerie und haben hier gemeinsam mit Ihrem Team in den letzten Jahren großartige Ausstellungen gemacht. Ich erinnere nur an die Sezessionen im vergangenen Jahr. Caspar David Friedrich ist Ihre letzte große Ausstellung in der Alten Nationalgalerie, denn Sie verlassen Ende des Jahres Berlin und werden 2025 Generaldirektor der Albertina in Wien. Mit der Jubiläumsausstellung zu Caspar David Friedrich lenken Sie noch einmal die Aufmerksamkeit auf Berlin und auf die Alte Nationalgalerie, denn genau hier ist vor über 100 Jahren der Maler, nachdem er länger in Vergessenheit geraten war, wiederentdeckt worden. Und zwar mit einer spektakulären Ausstellung 1906, der Deutschen Jahrhundertausstellung. Damals wurden über 90 Werke des Malers einem Publikum gezeigt, das sich kaum mehr an ihn erinnern konnte und jetzt fasziniert vor Friedrichs Bildern stand. Wie kam es zu dieser Wiederentdeckung?
Ja, auch die Jahrhundertausstellung 1906 hatte einen gewissen Vorlauf. Der eigentliche Wiederentdecker Friedrichs war der Norweger Andreas Aubert, der auf den Spuren seines Landsgenossen Dahl war und über den ein wissenschaftliches Werk schreiben wollte. Und 1888 steht er hier in der Nationalgalerie vor dem Werk Friedrichs und ist ganz fasziniert und hat auch versucht, dann im Folgenden andere Museumsmenschen für Friedrich zu begeistern und dass diese Begeisterung nun auf Hugo von Tschudi, den damaligen Direktor der Nationalgalerie, übergesprungen ist, mag erstmal verwundern, denn Hugo von Tschudi ist heute bekannt als derjenige, der den Impressionismus aus Frankreich nach Deutschland gebracht hat. Also er hat die ersten Werke von Manet, von Cézanne angekauft und hier gleich in Berlin öffentlich präsentiert. Aber dadurch kam er in Konflikt mit konservativen Kräften, die ihn eigentlich entfernen wollten aus dem Amt, weil sie ihm vorgeworfen haben, er ist ein Franzosenliebhaber und er kümmert sich gar nicht um die deutschen Künstler, was gar nicht stimmte. Und er hat sich dann entschieden, eine Jahrhundertausstellung hier zu machen, die das 19. Jahrhundert in den Blick nimmt. Und jetzt könnte man ja denken, 1906 ist das Datum, also er geht zurück bis 1806. Aber das, was er im Blick hatte, war die Zeit zwischen 1775 und 1875. Eigentlich genau die Zeit, bevor der Impressionismus sich durchsetzt. Und das wollte er ausblenden. Gleichwohl blickt er in die Geschichte zurück, genau mit dem Blickwinkel eines Zeitgenossen, der wissen wollte, wie hat sich denn die Kunst hierher bewegt. Und daher nimmt er nun Künstler wiederum in den Blick, die vorher völlig vergessen waren. wie zum Beispiel Caspar David Friedrich, aber auch Karl Blechen oder eben auch Schadow als Bildhauer. Und er bringt sie in dieser Jahrhundertausstellung erstmals wieder einem großen Publikum vor die Augen, die ganz verwundert sind, was für wunderbare Künstler das sind. Und gerade für Friedrich war das der Durchbruch überhaupt. Und seitdem ist er einer der Lieblinge der deutschen Malerei.
Ja. Können Sie unseren Hörerinnen und Hörern kurz sagen, welche Hauptwerke von Caspar David Friedrich die Alte Nationalgalerie zeigt?
Also wir haben in einer ständigen Ausstellung 15 Gemälde von Friedrich immer präsent in einem, wie ich finde, unserer schönsten Räume überhaupt mit einer Tageslichtdecke und daher von einer besonderen Atmosphäre umgeben, was diesem Landschaftsmaler besonders gerecht wird. Es sind natürlich unsere großen Bildpaare der Mönch am Meer und die Abtei im Eichwald jederzeit zu bewundern. Es sind aber auch ganz großartige Werke wie etwa der Watzmann, die Frau am Fenster, das Riesengebirge, Mondaufgang am Meer, also eher diese romantischen Werke dort zu sehen. Und natürlich ein weiteres bedeutendes Bilderpaar, was wenige Leute als solches erkennen, ist eben der einsame Baum und der Mondaufgang am Meer von 1822. Beide stammen aus der Sammlung Wagner, also waren Grundbestand und erste Sammlungsbestand der Nationalgalerie. Und das waren auch die Werke, vor denen der norwegische Forscher Aubert stand, der als wissenschaftlicher Wiederentdecker Friedrichs galt und der auch mit Tschudi in Kontakt stand und beraten hat bei dieser Jahrhundertausstellung 1906.
Das berühmteste Bilderpaar ist sicher Mönch am Meer und Abtei im Eichwald. Das sind sehr große Ölgemälde. Ein weiteres bekanntes Paar besteht ja aus den Gemälden Mondaufgang am Meer und Einsamer Baum. Ich glaube, für uns ist es heute etwas schwierig, zwischen den zusammengehörenden Bildern auch wirklich einen Zusammenhang zu erkennen. Also wenn ich mir die Bilder Mondaufgang am Meer und Einsamer Baum zusammen einschaue, die sind motivisch so verschieden, da tue ich mich heute schwer zu verstehen, was sie miteinander verbindet. Weiß man, warum Friedrich diese Bilderpaare geschaffen hat? War das ein Novum?
Also in diesen Bilderpaaren zeigt sich die wahnsinnige Kreativität von Friedrich, die oft unterschätzt wird. Der war ein Künstler, der weit über seine Zeit hinaus gedacht hat, auch in Konzeptionen, die wir gar nicht so auf den ersten Blick durchdringen. Es geht gar nicht so um das Motivische, dass man eben ein Motiv in verschiedenen Lichtstimmungen etwa darstellt, wie das später die Impressionisten taten, sondern er hat sich auseinandergesetzt mit Gedankenkonstruktionen. Warum sind bestimmte große Fragen der Menschheit miteinander verknüpft? Also der Mönch am Meer und die Abtei im Eichwald als Bildpaar haben auch erstmal motivisch nicht sehr viel miteinander gemein. Aber es geht um die großen Fragen, wer bin ich, wo bin ich in der Welt? Es geht um Leben und Tod im wahrsten Sinne. Aber es geht auch um die Jahreszeiten, um die Tageszeiten, also ganz oft. Also warum heißt es auch Mondaufgang über dem Meer? Das ist ja, wie wir wissen, ist der Mond die Sonne der Romantiker, immer ein beliebtes Motiv. Aber dass es nun Mondaufgang heißt, ist ja schon mal sehr ungewöhnlich. Und wir merken an diesen ganzen Konstellationen, da ist jemand, der in seiner Kunst ganz viel anstrebt, was sich nicht auf dem ersten Blick sozusagen vor dem Betrachter, der Betrachterin preisgibt, sondern man muss wiederholt hinschauen, sich eindenken, einfühlen. Und da hat Friedrich sicherlich etwas vorgelegt, wo wir noch heute uns ein bisschen den Kopf drüber zerbrechen können. Und das werden wir dann in der Ausstellung auch nochmal weiter ausführen, was man damit vielleicht auch mit dem Künstler dann anfangen kann.
Sie sind ja Spezialist für die Malerei des 19. Jahrhunderts. Und da gibt es so ein Stichwort, was mich beschäftigt, die Auftragsmalerei. Caspar David Friedrich hat ja immer wieder Bilder gemalt, die für uns heute Meisterwerke sind, die aber zu seiner Zeit ganz offensichtlich auch nicht immer den damaligen Geschmack getroffen haben oder den Zeitgeist, sondern sogar irritiert oder verstörend gewirkt haben. Mönch am Meer, aber auch das Eismeer, das wir heute kennen. Hat Caspar David Friedrich solche Bilder denn ganz ohne Auftrag gemalt, in der Hoffnung, sie zu verkaufen? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, ganz offenkundig hat er die ohne Auftrag gemalt. Man müsste sich ja auch umgekehrt die Frage stellen, wer würde so etwas in Auftrag geben? Ja, weil es sind einfach Gedankenbilder, die so tiefgreifend sind, schon die Konzeption ist ja ein Kunstwerk. Und wer hätte sich das ausgedacht, wenn nicht Friedrich selbst? Und er hat es versucht, natürlich dann aber schon auf dem Kunstmarkt zu verkaufen. Er wollte ja auch als Maler von seiner Kunst leben. Das wäre natürlich auch absurd zu denken. Er macht es nicht für einen bestimmten Kunstmarkt, aber er hatte natürlich nicht so die Mäzene, die ihn mit Aufträgen in eine bestimmte Richtung auch gedrängt haben. Er war kein Kirchenmaler. Eher war es so, dass natürlich seine Bilder auf den Ausstellungen, wo er präsentieren durfte, eben gerade hier in Berlin Aufsehen erregt haben. Menschen haben sich gefragt, was will uns der Maler sagen? Und sie wurden ja oft auch vom Fleck weg erstanden, zum Beispiel eben dann auch durch den preußischen König. Und dann hat man schon auch in der Nachfolge einige Kunden gehabt, die an Friedrich herangetreten sind und nach einer Version eines bestimmten Werkes gefragt haben. Das könnte man als Auftrag im weitesten Sinne begreifen, aber ansonsten ist es eigentlich schon aus der Kunst Friedrich abzuleiten, dass jemand mit so einem konzeptuellen Verständnis von Kunst auch wenig sich an solche Aufträge eigentlich gebunden fühlt, sondern eher in seinen Landschaften, in diesen Konstellationen von Mensch, Natur und Umwelt einfach ganz Einzigartiges geschaffen hat.
Ja. Gibt es denn ein bestimmtes Bild von Caspar David Friedrich, das Ihnen besonders ans Herz gewachsen ist?
Das ist so ein bisschen so die Frage wie an Eltern, welches Kind einem so das Liebste sei. Es ist ja ein bisschen schwierig.
Das ist ein bisschen schwierig.
Es ist auch sehr, ich finde, Friedrich ist immer sehr stimmungsabhängig. Nicht nur, weil er uns Stimmung vermittelt, sondern auch, wenn man selber drauf schaut. Ein Bild ändert sich ja mit der eigenen Gefasstheit und Stimmung vor einem Gemälde. Und so würde ich auch sagen, das Schönste für mich ist eigentlich immer das Betreten unseres Friedrichsaals. Und wenn man dann den Blick einmal schweifen lässt, dann kommt einem jedes Mal ein anderer Aspekt mehr in den Vordergrund. Mal ist es die unglaubliche Farbigkeit, die er auch mitbringt, was man bei den manchmal doch eher nüchternen Titeln nicht so rauszudestillieren vermag. Und manchmal sind es einzelne Werke und da ist es am Ende so, ich finde, das Riesengebirge hat mich immer sehr fasziniert, weil es einfach so eine Weite in der Landschaft bringt. Und das Gegenstück könnte dann zum Beispiel eben der Mönch am Meer sein, also eine Berg-, eine Seenlandschaft. Das sind schon so die Pole, die ich da besonders schätze bei Friedrich.
Bei uns ist heute auch Frau Dr. Verwiebe zu Gast. Sie ist Kuratorin der Ausstellung. Frau Verwiebe, Sie arbeiten schon sehr viele Jahre, seit 1988 an der Alten Nationalgalerie. Und Sie sind Kuratorin für Gemälde der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Gäste, die dieses Jahr schon die Ausstellung in Hamburg gesehen haben, warum sollten die in Berlin noch einmal in eine Caspar-David-Friedrich-Ausstellung gehen?
Ja, sie sollten unbedingt in Berlin noch einmal in eine Caspar-David-Friedrich-Ausstellung gehen, denn unsere Ausstellung ist eine ganz anders konzipierte Ausstellung. Wir haben unsere Ausstellung aus unserer eigenen Geschichte heraus entwickelt, aus unserer eigenen Sammlung. Und da kam die Idee auf, was zeichnet die Nationalgalerie aus? Und man kann eben sagen, die Wiederentdeckung 1906 war ein einschneidendes Ereignis und das zeichnet eben die Geschichte auch der Nationalgalerie aus. Zugleich zeichnet die Nationalgalerie aus, dass sie eine der größten Gemäldesammlungen weltweit hat. Und das hängt natürlich mit Sammlungsgeschichte und mit dem Engagement der Direktoren an der Nationalgalerie zusammen. Und dies alles ging in die Überlegung ein, wie entwickelt man aus diesen Themen eine Ausstellung? Und ich hatte mir dann überlegt, vielleicht kann man ja Bilder zusammentragen, die damals auf dieser Jahrhundertausstellung zu sehen waren. Und es ist tatsächlich gelungen. Ich hätte das gar nicht gedacht, dass das möglich ist. Wir haben fast die Hälfte der Gemälde und Zeichnungen zusammentragen können, also über 40. Und dann habe ich mir weiterhin überlegt, es macht sehr viel Sinn und ist sehr anschaulich, auch für das Publikum, diese Bilder nach Motiven zu gruppieren. Und daraus entwickelt sich dann, dass alle diese Bilder, die auf der Jahrhundertausstellung waren, in einen Kontext weiterer Werke gebracht werden müssen. Das heißt, es gibt gemeinsam mit Werken, die nicht auf der Jahrhundertausstellung waren, Motivgruppen. Wir haben zwei wunderbare Säle, einmal zu Motiven mit Gebirgsdarstellungen und einmal zum Thema Küste. Und was mir daran so sehr gefällt, an dieser Konstellation Küste und Gebirge, es sind die beiden Pole der Existenz von Friedrich. Zwischen Küste und Gebirge hat er gelebt, hat er seine Kunst geschaffen. Er war Er kam von der Küste und ging nach Dresden in der Nähe des Gebirges. Und das findet Niederschlag in seiner Malerei. Und mich hat das sehr gereizt, das so gegenüberzustellen.
Das ist schon ein Konzept, auf das man sich wirklich sehr freuen kann. Wie kam es denn zu diesem Ausstellungstitel? Unendliche Landschaften.
Ja, dieser Titel trifft das Zentrum seiner Kunst. Denn Friedrich hat Landschaften gemalt, die sich nicht im Sichtbaren erschöpfen, sondern es steckt mehr darin. Es stecken bedeutende Gedanken von Friedrich in diesen Landschaften. Ein Nachdenken über das Leben und über den Tod, ja, existenzielle Fragen. Und diese Fragen bleiben auch offen. Und man steht vor diesen Bildern mit Empfindungen. Man kann Empfindungen, Stimmungen wahrnehmen, seine eigenen Empfindungen, aber auch die Empfindungen möglicherweise, die Friedrich hatte. Also es ist immer ein Dialog. Und ich zitiere mal Friedrich selber, finde ich, sehr bezeichnenden Kommentar, den er zu Mönch am Meer abgegeben hat. Das sagt alles aus über warum Unendlichkeit. Er hat hinterlassen, also in einem Brief, einer Abschrift eines Briefes an Schulze: Und sennest du auch vom Morgen bis zum Abend, vom Abend bis zur sinkenden Mitternacht, dennoch würdest du nicht ersinnen, nicht ergründen das unerforschliche Jenseits. Und sie können Jenseits und Unendlichkeit im Grunde gleichsetzen. Also das ist gemeint. Die Unendlichkeit steht für das Unerforschliche, für das Jenseits des Menschen, etwas Größeres, die Natur, die Schöpfung. Und immer geht es bei Friedrich um die Frage, und wo ist der Mensch? Wo ist die Existenz? Wo bin ich in dieser großen Welt? Ja? In welchem Verhältnis bin ich zur Natur?
Das Jenseits ist auch religiös gemeint?
Bei Friedrich ganz unbedingt. Ich glaube, die Religion war für ihn ungeheuer wichtig, um zu überleben auch. Denn er hat als Kind Dinge erleben müssen, die er wahrscheinlich nur durch die Religiosität, denke ich, einigermaßen aushalten konnte. Er hatte als Kind miterlebt, dass sein Bruder vor seinen Augen ertrunken ist. Er war 7, als seine Mutter starb. Also das sind so Dinge, da, glaube ich, hat ihm das auch geholfen. Und es hat ihn sein Leben lang sehr geprägt.
Frau Verwiebe, gibt es denn Bilder in der Ausstellung, vielleicht auch aus privaten Sammlungen, die wir nur selten oder noch nie gesehen haben?
Also wir haben 7 Leihgaben aus Privatbesitz. Alle diese 7 waren schon ausgestellt, aber sie sind nicht so im Bewusstsein eines großen Publikums. Also sie wurden selten gezeigt und wir freuen uns sehr, dass wir sie haben in dieser Ausstellung.
Nochmal zu dem Punkt der Bilderpaare, die wir auch schon angesprochen hatten. Es gibt einen Raum, in dem diese Bilderpaare präsentiert werden. Möchten Sie uns was zur Inszenierung verraten?
Ja, gerne. Also die Bilderpaare waren von Anbeginn ein eigenes Thema. In diesem Raum mit den Bilderpaaren sind Bilder dabei, die auf der Jahrhundertausstellung waren. Zum Beispiel der Mönch am Meer war auf der Jahrhundertausstellung und ist dort auch sehr wahrgenommen worden. Ja, und die Bilderpaare sind ein besonderes Konvolut im Werk Friedrichs. Und Friedrich hat komplex gedacht und hat komplexe Gedanken durch diese Bilderpaare ausdrücken können. Denn es sind eben 2 Bilder, die unterschiedlich sind und die mehr aussagen können als ein Bild. Und letztlich geht es um Prozesshaftes, um Wandel, um Veränderung, meistens in der Darstellung von Tageszeiten, von Jahreszeiten, also um Umbrüche, um das Flüchtige. Und dieser Gedanke, dieses Bewusstsein von Friedrich, dass die Dinge nicht starr sind, sondern immer im Wandel, der ist bedeutend und auch sehr modern. Und er hat es eben versucht, im statischen Bild, das sich nicht bewegt, diesen Wandel eben auszudrücken, indem er mehrere Bilder nebeneinander stellt.
Ja, das ist hochspannend, weil also mir und sicherlich auch vielen unserer Hörern ist nie bewusst gewesen, warum diese Bilderpaare oder warum diese Gruppierungen, also dass im Grunde genommen für manche Empfindungen, für manches, was er sagen wollte, ein Bild gar nicht ausreichte.
Wenn ich noch was ergänzen darf.
Ja, bitte.
Wir zeigen die Bilderpaare in einem Saal. Also wir haben diesen Saal zu den Gebirgen, wir haben den Saal zu den Küsten und wir haben einen Saal zu den Bilderpaaren. Wir haben darüber hinaus noch weitere wichtige Säle, wo dann auch die Restaurierung eine große Rolle spielt, zum Beispiel zu Kopien und Versionen und so weiter. Wir haben Räume zur Maltechnik, aber diese Bilderpaare sind eben auch in einem Saal zusammengetragen und das wird auch, denke ich, ein interessantes Seherlebnis, die alle mal so nebeneinander zu sehen.
Ich würde jetzt gerne noch einmal mit Ihnen in die Vergangenheit schauen und frage mich, was denn Berlin damals, vor rund 200 Jahren, für Caspar David Friedrich bedeutet hat. Was für einen Bezug hatte Caspar David Friedrich zu Berlin?
Ja, Berlin war für Caspar David Friedrich sehr wichtig. Caspar David Friedrich ist in Berlin auch gewesen, wenn auch nicht lang, ein paar Wochen, als er von Kopenhagen über Greifswald nach Dresden ging und sich dort niederließ. Da war er im Sommer 1798 in Berlin, einige Wochen. Und ich gehe davon aus und andere auch, dass er da Kontakte geknüpft hat und mit künftigen Förderern in Kontakt kam. Berlin war ungeheuer wichtig für Friedrich, denn in Berlin wurde Friedrich im Grunde zu Lebzeiten entdeckt und gefeiert und besprochen und gesammelt von vielen verschiedenen Berlinern, wie eigentlich in keiner anderen Stadt in Deutschland, denke ich. Gerade die Würdigung, die Wahrnehmung Friedrichs war sehr intensiv in Berlin. Das fing an mit der Ausstellung, der Akademieausstellung 1810. Friedrich war überredet worden von dem Berliner Theologen Friedrich Schleiermacher, ein großer Fan von Friedrich, die Bilder Mönch am Meer und Abtei im Eichwald in Berlin auszustellen, auf der Akademie, nicht in Dresden. Das hat Friedrich gemacht und diese Bilder sind dann auf der Stelle gekauft worden von dem König Friedrich Wilhelm III. Auf Bitten seines Sohnes, des 15-jährigen Kronprinzen. Dieser Kronprinz wurde später König Friedrich Wilhelm IV., der sogenannte Romantiker auf dem Thron. Friedrich Wilhelm III., der Vater, hat weitere Werke gekauft. Er hat 1812 zwei Bilder gekauft und 1816. Die beiden Bilder von Friedrich, die er 1816 kaufte, hat er seinem Sohn zum Geburtstag geschenkt. Und die Schwester von dem Kronprinzen, Prinzessin Charlotte, die später den Zaren geheiratet hat, liebte genau wie ihr Bruder die Werke von Friedrich. Und das war dann auch der Grund, weshalb so viele Bilder von Friedrich nachher in die Sammlung nach Petersburg kamen. Also Friedrich war durch den Ankauf von Mönch und Abtei von höchster Stelle nobilitiert. Friedrich wurde wahrgenommen und die Romantiker, nicht nur jetzt der Kronprinz und seine Schwester, die ja der romantischen Generation angehörten, auch die Dichter und Denker, die Romantiker in Berlin wie Clemens Brentano, Achim von Arnim und Heinrich von Kleist vor allem, haben die sehr stark auf Friedrich reagiert und gerade Mönch am Meer sehr reflektiert. Und es gab einen berühmten Artikel von Kleist in den Berliner Abendblättern und Sie haben das sicher auch schon gehört. Da gibt es diese berühmte Stelle, das Bild ist wie ein Abgrund. Und es ist einem so, als wenn einem die Augenlider weggeschnitten wären. Also ein tiefes Betroffensein und ein sich ungeheuer sozusagen Wiederfinden der eigenen Existenz in diesem Bild Mönch am Meer, das sozusagen einen Ausdruck gefunden hat, der dem Zeitgeist der jungen romantischen Generation entsprach. Das hat in Berlin stattgefunden.
Kann man sich dann auch vorstellen, dass Caspar David Friedrich im Stadtschloss hing?
Ja, das genau können Sie sich vorstellen.
Sie haben eben erwähnt, dass innerhalb der Ausstellung auch ein Themenbereich der Restaurierung gewidmet ist, dass da so ein bisschen hervorkommt, was Sie geleistet haben in den letzten Jahren, Frau Dr. Möse. Sie sind die Restauratorin an der Alten Nationalgalerie und in Ihrer Werkstatt war schon der Bundespräsident zu Besuch. Sie haben nämlich über Jahre hinweg eine besonders spannende Arbeit sozusagen direkt an der Leinwand geleistet. Sie haben 3 Jahre lang diese Ikonen der deutschen Romantik, Mönch am Meer und Abtei im Eichwald, restauriert. Ist Ihre Aufgabe ein bisschen vergleichbar mit der eines Arztes? Analysieren, diagnostizieren, heilen bzw. einen gesunden Zustand des Bildes wiederherzustellen.
Das ist ein sehr schönes Bild, das Sie da aufbringen, denn tatsächlich kann man die Restaurierung mit der Arbeit eines Arztes vergleichen. Und ich sage immer, es ist immer der Dreiklang Analyse, Diagnose, Therapie. Das gilt auch für unser großes Forschungs- und Restaurierungsprojekt am Mönch am Meer und an der Abtei im Eichwald, das wir von 2013 bis 2016 durchgeführt haben. Und was steckt hinter diesem Analyse, Diagnose, Therapie? Im Prinzip besagt es nichts anderes, als dass man in erster Linie untersuchen muss, was man vor sich hat, welche Materialien hat man vor sich, wo kommen die Schäden her, die Schadensphänomene her, Welche Materialien sind original und welche nicht? Das sind ganz wesentliche Fragen, die geklärt werden müssen, bevor man sich überhaupt an die praktischen Maßnahmen macht. Auf Basis dieser Untersuchungsergebnisse strickt man dann ein Konzept.
Also auf welche Materialien hat Caspar David Friedrich benutzt? Verwendet. Das meinen Sie mit Originale,
genau,
und
genau.
Welche sind später
dazugekommen, ja, und sind eben nicht von Friedrichs Hand und wären dann theoretisch abnehmbar? Das ist ja immer das Wichtige daran, an dieser Unterscheidung, was ist original und was nicht. Das dürfte man theoretisch dann abnehmen. Man muss nicht immer alles machen, was technisch machbar ist. Aber das ist eine ganz wichtige Unterscheidung, die man eben vorher treffen sollte. Denn natürlich ist alles, was von Friedrich kommt, ist natürlich erhaltenswert. Das ist ja selbstverständlich. Und alles, was dann spätere Zutaten sind, dürfte man dann theoretisch abnehmen. Das wäre legitim. Und darauf basiert dann ein Konzept, dass man sich überlegt, wo will man denn hin? Wie nah will man denn an das ursprüngliche Erscheinungsbild ran? Und nach diesem Konzept geht es dann an die Umsetzung der praktischen Maßnahmen, der konservatorischen und der restauratorischen Maßnahmen. Das ist dann im Prinzip die Therapie beim Arzt.
Das Ganze dauert ja erstaunlich lange. Und Sie haben einmal gesagt, aufregend ist und bleibt die ganze enge physische und damit auch geistige Nähe zum Original. Jahrelange Restaurierung eines großen Bildes wie Mönch am Meer. Jeder Millimeter per Mikroskop mit Lupenbrille. Sie kennen eigentlich jedes Knötchen in der Leinwand. Was für eine Beziehung entwickelt sich da zu dem Bild und was für ein Gefühl ist es, wenn man dieses Bild, wenn es fertiggestellt ist, auch wieder aus den Händen lassen muss? Erinnern Sie sich daran, wie es war, als der Mönch am Meer fertig war?
Da erinnere ich mich noch sehr gut daran. Wir waren alle doch im relativen Taumel nach diesem Ritt von fast 3 Jahren. Aber es ist natürlich in der Tat so, dass diese physische Nähe auch eine geistige Nähe produziert. Ich habe das auch immer als große Ehre und Privileg empfunden, wenn man durchs Mikroskop guckt und eben diese feinsten Pinselstriche und diesen Pinselduktus wahrnimmt, untersucht und immer das Bewusstsein hat, das stammt tatsächlich alles von Friedrich. Also das ist schon ein sehr erhebendes Gefühl, muss ich sagen. Es ist auch so, dass es ja Teil der Ausbildung ist, dass man eben mit Originalen zu tun hat. Aber dieses Projekt war schon einer der Highlights in meiner beruflichen Laufbahn, das muss ich schon sagen.
Ja, und Sie konnten durch Ihre Arbeit an den Bildern Mönch am Meer, Abtei im Eichwald, wir haben jetzt so viel über Bilderpaare auch gelernt, nachweisen, dass diese Bilder wirklich als Pendants angelegt worden sind, nicht wahr?
Genau, also ich hatte vorhin von Analyse gesprochen und davon, dass wir mehr oder weniger aufwendig ja die Werke, die zu bearbeiten sind, untersucht werden. Und einer der, ich sag mal, kollateralen Nutzen besteht auch darin, dass man kunsttechnologische Forschung betreiben kann, also Forschung zur Maltechnik von Caspar David Friedrich betreiben kann. Was hat er denn für Materialien verwendet? Denn jedes Material ist eine Entscheidung des Künstlers. In jeder Materialität, die er verwendet, steckt ja auch der Künstler mit drin. Wir hatten ganz hochinteressante Befunde und einer davon war eben der Befund, dass diese beiden Leinwände von Mönch am Meer und Abtei im Eichwald aus derselben Rolle stammen. Jetzt muss man dazu sagen, es ist natürlich ein Unterschied zwischen dem Befund, den man produziert und das Resultat, ja, das man erhält, und der Interpretation. Mhm. Also wie bewertet man so einen Befund? Also der Befund ist klar, die Leinwände stammen aus einer Rolle. Wir haben diesen Befund so bewertet, dass wir sagen, das ist ein ganz starker Hinweis darauf, dass Friedrich die beiden Werke wirklich von Anfang an als Pendants geplant hat, als Konzept. Das passt natürlich auch ganz wunderbar in das Bildpaar-Konzept von Pfarrer Wiebe. Und man kann sich auch kaum vorstellen, dass Friedrich derart große Leinwände, die Bilder sind ja mit 1,10 auf 1,70, eine der größten Formate, die Friedrich so geschaffen hat in seinem Leben. Er hat sich durchaus auch bevorratet. Bei diesen Großformaten von Mönch am Meer, Nordheim, Eichwald kann man aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass das ein Konzept
das
war.
So. Ja. Gab es denn im Verlauf Ihrer Restaurierung eine echte Überraschung? Also dieses Bild Mönch am Meer beeindruckt ja durch die ungeheure Weite des dunklen Himmels, des dunklen Meeres. Da gibt es ja außer der winzigen, verloren wirkenden Mönchsfigur und Möwen vielleicht nichts anderes als diese Naturgewalten, die man sieht. Das ist für diese Zeit sehr ungewöhnlich. War das denn von Anfang an so geplant?
Also wir haben viele interessante Resultate erhalten, mal mehr, mal weniger überraschend. Was ein sehr schönes Resultat war und bei Friedrich als grandiosem Zeichner fast auf der Hand liegt, sind eben die Unterzeichnungen bei Caspar David Friedrich. Das ist einfach traumhaft, genauso wie es traumhaft ist, sich seine Zeichnungen zu genießen und anzuschauen, ist es auch traumhaft, diese Unterzeichnung von Friedrich zu betrachten. Das Unterzeichnung ist eine maltechnische Strategie. Da bringt der Künstler eben mit zeichnerischen Mitteln auf die Grundierung, also direkt im Gemälde seine Komposition auf und das dient ihm zur Orientierung bei der malerischen Ausführung. Diese Unterzeichnungsebene ist üblicherweise unsichtbar, kann man aber mit Infrarot sichtbar machen. Das haben wir auch bei Mönch am Meer in Altheim Eichwald gemacht und haben da bei Mönch am Meer eben herausgefunden, dass Friedrich hier drei sehr große Segelschiffe eigentlich angelegt hatte.
Das
ausgesprochen
spannend.
Detailliert angelegt, also jetzt nicht nur so eine skizzenhafte Idee, sondern tatsächlich ganz, ganz detailliert ausgeführt. Und er hat diese Segelschiffe aber dann malerisch nicht ausgeführt und diese Landschaft eigentlich wirklich radikal entleert.
Mhm. Nochmal einmal die Frage, das ist ja, wie Sie sagen, ein radikaler Vorgang und auch etwas sehr Ungewöhnliches. Dieses Bild ist ja sehr ungewöhnlich. Gibt es irgendwo, vielleicht auch in den Quellen, einen Hinweis darauf, was Caspar David Friedrich eigentlich wollte, was in ihm vorgegangen ist, diese konzipierten Segelschiffe wieder rauszunehmen und das Ganze wirklich einer einzigen großen Weite dann auch zu überlassen?
Also haben Sie Kunst, da eine die kunsttheologische Forschung kann da keine Antwort drauf geben. Wir können sagen, das ist so, das hat Friedrich verwendet. Was er dabei gedacht hat, das lässt
können
sich jetzt analytisch natürlich nicht
bleibt ein Geheimnis.
Belegen. Es bleibt auch, muss auch süße Geheimnisse bleiben. Aber es ist natürlich interessant, darüber zu spekulieren, was ihn zu so einem wahnsinnigen radikalen Schritt veranlasst hat, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass es ja ein Frühwerk ist und er hat da relativ frisch erst mit der Ölmalerei angefangen, hat mit dem Tetschen Altar mal so ein Furore gemacht und legt gleich nach mit zwei ähnlich großen Bildern, die ähnliche Furore machen. Das ist ein weites Feld der Spekulation, was ihn da dazu veranlasst hat, zu dieser, muss man wirklich sagen, zu dieser Radikalität für diese Zeit.
Es ist aber vielleicht deshalb auch genau das Werk, was bis heute als das modernste Werk von Friedrich gilt. Das ist insofern ein bisschen ungerecht, als wir ja gerade schon gehört haben, worin die Modernität von Friedrich besteht. Die hat viele Elemente, aber es ist ganz gut nachvollziehbar und man merkt das bis heute, wenn uns zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler hier im Museum besuchen, dann steuern sie geradewegs auf dieses Werk zu, weil es einfach diese Radikalität bis heute spüren lässt. Und wenn man sich vorstellt, dass er ja einerseits sehr präzise vorbereitet hat und auch sich ein Konzept lange wahrscheinlich hat durch den Kopf gehen lassen, dann würde man natürlich sehr gerne in dem Moment dabei gewesen sein, wo er sich komplett gegen das Konzept entscheidet und quasi übermalt. Und das ist ja eigentlich das, was uns jetzt als Ergebnis einmal vor Augen steht. Und das zu entdecken durch die Kunsttechnologie war natürlich ein weiterer Schritt, um sich dem Künstler näher zu fühlen und auch seine Bravour und seine Meisterschaft noch mal mehr erleben zu können. Und es gab zahlreiche Vergleiche bis hin zu Mark Wasko, die immer wieder dieses Entleerte des Raumes und diese Einzigartigkeit der Konzeption hervorstellen. Man muss sich das einfach in der Zeit mit zeitgenössischen Werken vorstellen, wie radikal das ist. Das ist für uns heute ein bisschen schwieriger. Wir sind natürlich viel anderes gewohnt. Aber wenn man einmal aus der Zeit durchkomponierte Werke, die eine gewisse landschaftliche Geschlossenheit, Rahmung und dergleichen aufweisen, dagegen hält, dann wird einem einfach klar, das war auch den Zeitgenossen sofort bei der ersten Ausstellung klar, hier hat jemand was ganz Neues geschaffen. Es gibt einfach kein Ende von diesem Bild. Das ist sozusagen über das Bildhafte, über den Ausschnitt der Natur, den man auf dem Werk sieht, hinausgedacht.
Ja.
Und das war, glaube ich, das Radikale, was bis heute berührt und eben auch zu eigenem Weiterdenken animiert.
Ja, und vielleicht, wenn die eigene Zeit darauf so irritiert und verstört reagiert, ist es eigentlich ja auch immer ein Zeichen, dass da was Neues entstanden ist oder was Großes, Bedeutendes.
Ja. Ich habe mir in den 3 Jahren natürlich, wie oft gewünscht, mal eben 200 Jahre sich zurückversetzen, dass ich mich zurückversetzen lassen kann und einen ganz kurzen Blick über seine Schulter erhaschen kann, um zu gucken, wie hat er das genau und warum so schöpferisch angelegt, wie er es eben angelegt hat. Das bleibt ein Wunsch.
Ja, viele Dinge scheinen ein Geheimnis zu bleiben, was heute auch sicher einen Teil der Faszination für uns ausmacht. Lassen Sie uns zum Schluss noch einmal einen Blick in die Ferne werfen, und zwar in die Vereinigten Staaten. Im Februar 2025 wird Caspar David Friedrich ja auch in den USA noch einmal groß gefeiert, und zwar mit einer bedeutenden Ausstellung im Metropolitan Museum in New York. Dort wird dann eine Vielzahl von Werken dem amerikanischen Publikum präsentiert. Und das ist besonders interessant, weil Caspar David Friedrich dort noch gar nicht so bekannt ist wie in Europa. Der Weg nach New York ist weit, die Bilder sind fragil. Wird die alte Nationalgalerie dennoch Hauptwerke dorthin ausleihen?
Im Kontext dieses großen Jubiläums 250 Jahre Friedrich, da machen wir schon mehr möglich, als das üblicherweise der Fall ist. Also wir haben ja einen Auftrag als Museum, für die Werke, die uns anvertraut sind, möglichst gute Konditionen zu schaffen, sodass der Betrachtungshorizont von uns immer mindestens 100 plus heißt. Also 100 ja. Jahre in die Zukunft gedacht, sollte das Werk genauso dastehen, wie es heute sich präsentiert. Oder vielleicht besser, wenn wir restauratorische Möglichkeiten entwickeln. Mhm. Und daher muss jede Laie natürlich sehr gut überlegt sein. Es gibt viele Auflagen. Normalerweise gibt es auch in Museen so etwas wie Sperrlisten, weil Werke einfach unentbehrlich und auch geschützt werden müssen. Und in diesem Zuge haben wir natürlich jede Laie sehr gut überlegt. Aber innerhalb des Festivals, der große Austausch gilt eben von Berlin nach Hamburg, nach Dresden und dann auch tatsächlich bis nach New York. Das ist mit eingeschlossen und da geben wir Hauptwerke im Sinne des Künstlers, um den anständig zu feiern, wie es sich gebührt, aber auch um für Amerika diesen deutschen Künstler noch einmal aufzuschließen, der dort natürlich nicht so bekannt ist wie bei uns. Und dort ist es dann tatsächlich ein bisschen eine Wiederentdeckung vielleicht.
Ja, da werden Sie ja wahrscheinlich schon in Wien sein.
So ist es.
Wenn der Mönch in New York ist.
Vielleicht komme ich ihn mal besuchen.
Sie haben sicher in den letzten Jahren sehr eng zusammengearbeitet. Ein bisschen traurig ist es, oder? Sie scheinen wahrscheinlich nicht nur mit einem lachenden Auge.
Nein, es ist ganz klar, dass man so eine große Aufgabe wie hier die Direktion der Alten Nationalgalerie immer auch mit so einem gewissen Schleier der Wehmut verlässt, was aber andererseits aufgewogen wird durch die große Freude und das Privileg, hier arbeiten zu dürfen. Und dass wir solche Projekte machen, wie jetzt aktuell Caspar David Friedrich, das ist, wie wir schon mehrfach angedeutet haben, ja ein Projekt, das kommt so aus dem gesamten Team. Da wusste man vorher schon, da gab es eine langjährige Restaurierung. Da ist eine Expertin, die lange mit diesem Thema befasst ist. Und dann macht es umso mehr Spaß, die ganzen Geschicke dahin zu lenken, dieses Festival dann auch hier entsprechend Realität werden zu lassen. Und insofern obsiegt natürlich die Freude am Ende. Und ich glaube, dann werde ich auch aus der zukünftigen Position aus Wien sicherlich immer sehr dankbar und froh auf die Zeit in Berlin zurückblicken können.
Ein ganz herzliches Dankeschön, dass Sie bei uns zu Gast waren. Ich glaube, unsere Vorfreude auf die Caspar-David-Friedrich-Aufstellung ist jetzt noch ganz schön angewachsen.
Ja, wir danken Ihnen für das nette Gespräch und wir freuen uns auf ein großes Publikum, das mit uns die Freude über Caspar David Friedrich teilt.
Genau. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Am 19. April eröffnet die Ausstellung in der Alten Nationalgalerie Caspar David Friedrich – Unendliche Landschaften. Und wir konnten in einem weiteren Podcast mit Florian Elias sprechen, Bestsellerautor und großer Kunstexperte, der uns aus einem ganz anderen Blickwinkel die Gemälde von Caspar David Friedrich näher bringt und mit uns über die Faszination spricht, die sie auch heute in uns auslösen. Den Link zu dieser Episode und zu weiteren Informationen findet ihr direkt hier in den Shownotes unseres Podcasts. Danke fürs Zuhören. Berlin Unboxed, der Visit Berlin Podcast. Auf Spotify, Google Podcast, Apple Podcast oder Deezer. Folgt uns auf Instagram, Facebook oder YouTube und entdeckt Berlin mit der About Berlin App, dem digitalen Stadtführer für Berlin-Geschichte. Alle Infos auch auf visitberlin.de.